Handwerken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und heute haben wir mal ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich die Verdachtskündigung. Und bevor wir so richtig durchstarten, ihr hört es vielleicht schon, ich bin leider ein bisschen erkältet. Aber Kim und ich wollten die Aufnahme nicht verschieben und möchten natürlich, dass ihr auch die neueste Folge pünktlich online habt. Deshalb müsst ihr jetzt mit meiner etwas angeschlagenen Stimme leben heute.
Naja, und Jenny, wir haben vorhin schon einmal rumgespaßt, aber im Zweifel gehst du flüsternd ans Mikro ran, ne? Wir haben ja mittlerweile genau. Ganz gute Mikrofone. Da kriegen wir das bestimmt hin.
Ja, genau. Okay, Verdachtskündigung. Was ist das eigentlich? Wofür braucht man das? Und wo ist der Unterschied zu einer normalen Kündigung? Ich glaube, das sind so die ersten Fragen, die einem dazu einfallen. Und vielleicht schiebe ich das direkt schon mal vorweg. Wir haben uns überlegt, dass wir das mal am Beispiel des Arbeitszeitbetruges besprechen wollen, weil das in der Beratungspraxis auch immer ein Thema ist. Also ich glaube, da existiert so viel, ganz viel Halbwissen und gibt es ganz viele Ideen zu, aber so richtig weiß es immer keiner. Wie funktioniert das denn? Was ist eigentlich Arbeitszeitbetrug? Und genau, und wie geht man damit um? Ja.
Ja, und ich finde, die Verdachtskündigung ist tatsächlich der beste Aufhänger für den Arbeitszeitbetrug. Das können wir ja einmal vorwegstellen. Ich glaube, ich habe noch nie einen Arbeitszeitbetrug gehört, wo man sofort sagen kann, okay, es ist eindeutig zu 100% beweisbar ein Arbeitszeitbetrug, sondern in den meisten Fällen haben wir eben nur das, was die Kündigung schon andeutet, einfach nur einen Verdacht.
Genau, weil Arbeitszeitbetrug nachzuweisen ist ja auch total schwierig, ne? Also wie das bei einem Betrug so ist, ich glaube, wir fangen mal so ein bisschen mit den Tatbeständen an und dann kommen wir, glaube ich, auch gut auf die Beispiele. Wie das bei einem Betrug halt so ist, braucht man ja eine vorsätzliche Täuschung. Also man muss absichtlich über Tatsachen, nämlich in dem Fall die Arbeitszeit, getäuscht haben. Hast du mal Beispiele für uns, Kim, vielleicht?
Na klar, also nicht nur über die Arbeitszeit getäuscht haben, sondern offiziell ist es ja darüber getäuscht zu haben, in diesem Zeitraum Arbeit verrichtet zu haben und dafür Geld zu erhalten. Ne? Also da haben wir ja sogar dann die Vermögensverschiebung, die ja im strafrechtlichen Sinne auch für einen Betrug relevant wäre. Also eine der einfachsten Geschichten ist ganz, ganz, ganz easy. Klar, ich arbeite nur bis 15 Uhr, aber schreibe mir bis um 16 Uhr auf, ich hätte gearbeitet. Ist, glaube ich, das einleuchtendste klassischer Fall vom Arbeitszeitbetrug. Ja. Ne?
Also was sozusagen die falsche Dokumentation der Arbeitszeit. Ne? Einfach zu sagen, ich arbeite bis 16 Uhr, wo ich 15 Uhr vielleicht schon nach Hause gegangen bin. Ja.
Genau, einfach exakt irgendwie morgens falsch, abends falsch, absichtlich falsch gestempelt. Ne? Also solche Geschichten, durch wen anders stempeln lassen, obwohl man schon gegangen ist, könnte ja auch sein. Auch solche schön. Sachen haben wir immer. Ja, das kommt auch mal vor, ne? Dass man wen anders damit reinzieht. Aber was ich auch immer spannend finde und was viele gar nicht wissen, ist, dass unter den Arbeitszeitbetrug zum Beispiel auch das private Surfen im Internet zählen kann. Zumindest dann, wenn der Arbeitgeber das nicht ausdrücklich erlaubt hat.
Genau.
So während der Arbeitszeit, ne?
Genau. Also was ich auch häufiger habe, ist, dass Pausen nicht mit aufgeschrieben werden. Also Pausen werden einfach gemacht, aber nicht dokumentiert. Und dann hat man auf einmal seine 8 Stunden voll, obwohl man vielleicht zwischendurch noch eine halbe Stunde Mittagspause gemacht hat.
Ja, und häufiger Fall des Ganzen sind so die Raucherpausen, ne? Wo klar gibt es vielleicht auch häufig einfach keine einheitlichen Regeln. Aber auch eine Raucherpause ist per se erstmal eine Pause, weil alles, wo ich keine Arbeit verrichte, ist Pause.
Ja, genau.
So, und wenn ich das nicht aufschreibe, und zwar absichtlich nicht aufschreibe, das ist ja das Stichwort, dann komme ich schon zu einem Arbeitszeitbetrug.
Genau, und das ist sozusagen diese vorsätzliche Täuschung, ne, was so unser erster Tatbestand ist, um den wir uns jetzt hier mal kümmern. Und das Problem daran ist ja aber Beweisbarkeit, ne? Weil wenn ich mir einfach aufschreibe, ich habe bis 16 Uhr gearbeitet, obwohl ich nur bis 15 Uhr gearbeitet habe und ich bin vielleicht die Letzte im Büro, dann kriegt das ja gar niemand mit. Also wie soll ich das denn nachweisen, dass ich wirklich nicht bis 16 Uhr gearbeitet habe?
Richtig. Ja. Und das ist ja, also auch beim falschen Stempeln, aber auch beim Surfen im Internet während der Arbeitszeit. Aktuell liest man viele Urteile von Homeoffice-Geschichten und dann unabgesprochen vielleicht gar nicht im eigenen Heimbüro gewesen, sondern irgendwo unterwegs gewesen. Ne, solche Sachen, das lässt sich halt sehr, sehr, sehr schwer nachweisen. Und für eine Kündigung, eine arbeitgeberseitige Kündigung in solchen Fällen, brauchen wir ja den konkreten Beweis. Also der Arbeitgeber muss beweisen, dass der Arbeitnehmer Arbeitszeitbetrug begangen hat.
Genau, und zwar eindeutig beweisen. Und es dürfen nicht nur Indizien vorliegen. Das ist ja das, was wir meistens haben. Und mit diesen Indizien werden wir ja auch angerufen und beraten dann zu dieser Kündigung sozusagen. Zum Beispiel, ich hatte letztens auch einen Fall, da ging es um einen Polier. Und der hatte sich immer aufgeschrieben, dass er noch so und so lange auf einer Baustelle war. Da ist aber dann zufällig dem Chef selber mal aufgefallen, dass zu der Zeit, wo er angeblich noch auf einer Baustelle war, das Auto schon vor der Wohnungstür stand. Also der Dienstwagen, den auch nur er benutzt. Mhm. Und damit hat er mich dann angerufen und gesagt, ja, hallo, der begeht hier Arbeitszeitbetrug, weil der schreibt auf, er sei da auf der Baustelle gewesen, aber der war schon zu Hause, weil sein Auto stand vor der Tür.
Ja, so, und das dann, ist ja eindeutig, ne? Also jeder Laie würde jetzt zu, kommt jetzt zu uns, ich wollte gerade sagen, würde zu uns kommen, aber kommt zu uns, das ist ja Fakt, und sagt, naja, das ist doch ganz klar, was der in der Zeit gemacht hat. Nicht mehr gearbeitet.
Genau. Das ist leider kein Beweis. Also einfach nur davon auszugehen, dass er nicht gearbeitet hat in der Zeit, ist einfach kein Beweis. Also es ist nur ein Indiz. Es spricht natürlich vieles dafür, dass er tatsächlich dann zu Hause war und auch nicht mehr gearbeitet hat. Aber als erstes kommt von mir dann immer die Rückfrage, hat er denn Firmenhandy? Hat er denn Dienstlaptop? Vielleicht ist er ja auch nur früher von der Baustelle weggefahren und hat zu Hause noch eine Stunde lang E-Mails geschrieben und sich das als Arbeitszeit aufgeschrieben. Wissen
Sachen
wir das?
Dokumentiert, Telefonate geführt. Genau. Wissen wir das gesichert?
Ja.
Und darauf kommt es ja an, ne?
Genau.
Das, auf das Gesicherte. Aber natürlich verstehe ich auch den Frust, wenn man sagt, naja, offiziell dürfte derjenige das nicht. Das heißt, man ist ja schon so, dass man sagt, okay, es spricht schon einiges dafür. Auch Unstimmigkeiten in den Aufzeichnungen, wo wir sagen, irgendwie kann das nicht sein. Kunden haben mir gesagt, der Mitarbeiter ist schon vor einer halben Stunde da weg. Er ist aber noch nicht bei der neuen Baustelle angekommen. Das sind 5 Minuten zwischen der Weg dazwischen. Irgendwas passt ja nicht. So, und dann verstehe ich immer, dass dann...
Es ist halt erstmal so ein Störgefühl, ja.
Genau, und dass dann auch oftmals der Wunsch entsteht, wenn das nicht nur einmal vorgekommen ist, sondern eben vielleicht auch häufiger vorgekommen ist, dass man sagt, so, und jetzt möchte ich eine Kündigung aussprechen. Und jeder zieht natürlich diesen Schluss. Es muss ja Arbeitszeitbetrug sein.
Und dann kommt ja noch hinzu, meistens ist es dann ja auch so, dass direkt die fristlose Kündigung ausgesprochen werden soll, weil es ist ja Arbeitszeitbetrug. Wenn wir einen beweisbaren Arbeitszeitbetrug haben, kann das natürlich ein Grund für eine fristlose, also außerordentliche Kündigung sein. Jetzt wieder der Verweis auf unsere Folge zur außerordentlichen Kündigung. Da haben wir das Thema ja auch ein bisschen besprochen. Aber wir müssen es einfach beweisen können, ne? Also wir haben keine Chance, nur auf so einen Verdachtsmoment hin eine fristlose Kündigung auszusprechen.
Ja, und ich würde gerne mal ein Beispiel machen, Jenny, um zu verstehen, warum wir für uns als Juristen sagen, das sind alles nur Indizien. Ne, dass ich verstehe, dass die meisten sagen, okay, weil ich ja den Schluss ziehen kann, ist das doch der Beweis. Das ist nicht so. Das ist eben nur eine Vermutung.
Mhm.
Verdacht, Verdachtskündigung. Aber ein konkreter Beweis wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand wirklich systematisch das System austrickst, indem er zum Beispiel sich nicht ausstempelt abends. Weil dann automatisch zusätzlich Zeit draufgeschlagen wird.
Mhm.
Ne, dass man davon sagt, okay, wenn man das vergessen hat oder das System ist schon runtergefahren, dann steht automatisch Viertel nach anstatt Punkt auf der Uhr.
Mhm.
Und das ist dann in so einer Filiale vielleicht vorgekommen. Und damit das nicht auffällt, stiftet jetzt dieser eine Mitarbeiter, die eine Mitarbeiterin, die anderen in der Filiale an, mitzumachen.
Ja.
Und damit gehen die anderen dann aber zum Chef, weil die sagen, nee, das ist nicht richtig hier. Das wäre ein Beweis, weil wir haben Zeugen, die das aussagen können.
Genau.
Das ist ein sehr gutes greifbar, Beispiel. Ne?
Ja, das ist sehr greifbar, ja. Das geht und so über dieses Auto steht vor der Tür hinaus, ne? Also wir wissen nicht, was passiert hinter verschlossener Tür, sondern in dem Fall wissen wir ja, was Sache ist.
Es und, geht über diesen logischen Schluss hinaus, den wir alle genau. ziehen.
Mhm. Und ein ganz, was da auch noch in deinem Beispiel ja drin steckt, was ja auch noch ganz wichtig ist, ist ja der subjektive Tatbestand, nämlich der Vorsatz. Also Betrug ja. geht nur vorsätzlich. Man kann nicht aus Versehen betrügen, also fahrlässig.
Wenn ich abends vergesse, mich auszustempeln, ist das kein Arbeitszeitbetrug.
Genau, weil der Vorsatz fehlt. Und das hast ja. du jetzt auch wunderbar an diesem Beispiel nochmal deutlich gemacht, dass wir hier halt einfach einen Vorsatz brauchen, ne? Genau.
Ja.
Und der wäre da gegeben.
Der wäre, also in meinem Fall wäre er dann definitiv gegeben und er wäre ohne Probleme beweisbar, weil die Mitarbeitenden ja bereit sind, dazu auszusagen.
Genau.
Ähnliches Beispiel, da sind wir nicht beim Arbeitszeitbetrug, aber bleiben wir mal bei Filialen. Also wenn wir irgendwie so die Bäcker haben oder auch die Friseure, wo es Kassen gibt, da haben wir das ja auch, dass die Kasse stimmt nicht. Und sie stimmt immer glatt nicht und sie stimmt immer bei der gleichen Verkäuferin, beim gleichen Verkäufer nicht. Das ist eine Vermutung, die sehr nahe liegt, dass wir sagen, ja, es spricht vieles dafür, dass da jemand in die Kasse greift.
Ja.
Aber wissen wir das? Hat das haben irgendjemand gesehen?
Genau.
So, da merkt man so, es ist eine Feinheit, ja, aber die ist da, weil wir natürlich nicht jedem einfach irgendwas unterstellen dürfen, um dann vielleicht eine Kündigung auszusprechen.
Genau. Und jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf die uneindeutigen Beispiele, nämlich auf unsere Verdachtsmomente. Und da ist ja die Frage, ja, was mache ich denn dann? Was mache ich denn, wenn ich dann auch vielleicht mal, weil ich bleib mal bei meinem Beispiel mit dem Firmenwagen vor der Tür, ne? So. Mir ist das so einmal aufgefallen und jetzt fahre ich da halt, weil das vielleicht auch auf meinem Nachhauseweg liegt oder der nur einen Ort weiter wohnt, fahre ich halt als Chef da ab und zu mal vorbei und guck mir das mal an. Wie schreibt er denn seine Zeit auf und wann steht denn das Auto vor der Tür? Und dann stelle ich fest, dass das 2-3 Mal die Woche passiert. So.
Mhm.
Was mache ich denn dann? Also ich muss ja als Chef auch irgendwie oder als Chefin irgendwie die Möglichkeit haben, der Sache dann Herr zu werden und sagen zu dürfen, das ist Arbeitszeitbetrug. So, was ja. muss ich machen? Ne? Und ich glaube, das ist das, was viele nicht wissen und wo viele auch nicht weiterkommen. Ne? Weil dann hängt man dann und sagt, ja, aber ich muss es ja irgendwie beweisen. Und das, was ich immer zuerst höre, ist, dann brauche ich einen Privatdetektiv. Ja.
Bitte nicht.
Genau, bitte nicht. Und der Privatdetektiv weiß auch nicht, was hinter verschlossener Tür passiert. Der kann nur, genauso wie man als Chefin vielleicht selbst feststellen, die aufgeschriebene Arbeitszeit und der Firmenwagen, ja. das passt nicht zusammen. Aber, ne, das funktioniert nicht. Also, was mache ich, Kim?
So, wir könnten es jetzt drauf ankommen lassen, sprechen einfach die fristlose Kündigung aus. So was, das ist ja das, was die Betriebe häufiger wollen. Das machen wir natürlich nicht.
Nein.
Denn das ist ja das, wofür wir die Folge haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, über diese Verdachtskündigung zu gehen. Also zu sagen, wir haben konkrete Verdachtsmomente, die einen massiven Vertrauensbruch gegenüber dem Arbeitgeber darstellen können. Und aus diesen Gründen könnte es sein, dass wir eine Kündigung aussprechen dürfen. Einfach nur, weil der Verdacht schon da ist. Der Verdacht reicht aus. Eine einzige Sache müssen wir dabei aber beachten und das ist, dass wir demjenigen, dem wir natürlich den Vorwurf machen, auch noch Gelegenheit geben müssen, um zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen. Also lade ich ein zu einem Mitarbeitergespräch.
Mhm.
Sage idealerweise auch, damit ich denjenigen nicht überrumple, ja, ich möchte übrigens über Folgendes sprechen. Ich habe festgestellt, dass das Auto immer schon um 15 Uhr zu Hause steht. Aber die Arbeitszeit bis um 17 Uhr eingetragen ist und das passt ja nicht zusammen. Ich möchte gerne, dass wir uns da mal zusammensetzen und darüber sprechen.
Und genau, und dem Mitarbeiter dann auch die Chance geben, Stellung zu beziehen und zu sagen, ja, ich habe da im Homeoffice gearbeitet oder ich habe noch Kunden abtelefoniert, Baustellen dokumentiert oder was auch immer. Und wichtig ist auch, dass dieses Mitarbeitergespräch, was du angesprochen hast, diese Anhörung, so nenne ich es jetzt mal, zu diesen Verdachtsmomenten auch innerhalb von einer Woche dann stattfindet, nachdem dieser Verdachtsmoment aufgekommen ist.
Also nachdem er sich auch wirklich erhärtet hat, ne? Weil wir das erste Mal drauf gucken haben und sagen, irgendwas ist hier komisch, das muss jetzt noch nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt sein. Aber wenn ich jetzt 2-3 Mal am Haus vorbeifahre und es ist immer so und ich ärgere mich schon darüber, dass das so ist, dann ist spätestens der Moment gekommen zu sagen, okay, ab jetzt läuft diese Wochenfrist.
Genau. Und dann findet diese Anhörung statt und dann kann man ja mal gucken, auch da wieder, ne, unsere Folge zur Kündigung, da hatten wir das ja auch schon, ne? Kündigung ist immer so das letzte Mittel und manchmal hilft ja auch ein Gespräch. Und da muss man halt einfach mal ein bisschen ergebnisoffen auch rangehen und schauen, was dabei rumkommt. Aber
auch da, Jenny, weißt du, was ich da häufig höre? Was soll denn das bringen?
Kenne ich auch. Dann sind die ja vorgewarnt. Ja.
Ja, aber es geht ja nicht darum, also natürlich können die sich jetzt Ausreden einfallen lassen, falls es Ausreden sind. Vielleicht ist es ja aber auch wirklich so, dass derjenige gearbeitet hat und es irgendeinen Grund gibt oder es irgendein Versehen gibt. Ne? Ja. Darauf müssen wir uns einstellen, aber wir müssen uns ja erstmal, es ist wie immer, jeder hat einfach das Recht, sich einmal zu äußern und wir müssen uns das anhören. Und ob wir das jetzt für uns so bewerten, dass wir sagen, ja, okay, ich glaube dir, oder ob wir sagen, nee, pass auf, das reicht mir hier nicht aus, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist ja dann Fazit des Gespräches am Ende.
Mhm. Genau.
Und wenn das darauf hinausläuft, auf das Letztere, also nein, mir reicht das hier nicht aus, ich finde das nicht überzeugend, was hier vorgetragen wird, dann darf ich jetzt die Verdachtskündigung aussprechen. Einfach nur, weil ich den Verdacht habe, den Verdacht auch konkret an Anhaltspunkten nachweisen kann und dieses Gespräch geführt habe.
Genau. Und dann sind wir hier halt in dieser Verdachtskündigung. Und das ist ja durchaus möglich und das passiert ja auch, ne? Und häufig, das muss man ja auch mal so sagen, gerade wenn es so immer wiederkehrende Dinge sind, ist da ja auch, haben ja unsere Chefinnen und Chefs eigentlich auch ein ganz gutes Bauchgefühl, ne? Das ist schon so. Da ist manchmal da noch wirklich was dran. Und da muss es ja auch die Möglichkeit geben, einfach die Kündigung auszusprechen.
Ja, und da ist es dann eben einfach so eine gewisse Beweiserleichterung. Ich möchte noch mal betonen, natürlich müssen durchaus konkrete Verdachtsmomente da sein. Und diese Verdachtsmomente, die müssen wir beweisen können. Also wir müssen den Beweis führen können, dass das Auto um 15 Uhr vorm Haus gestanden hat an dem Tag, wo aber bis 17 Uhr Arbeitszeit eingetragen worden ist. Das beides muss ich beweisen. Ich muss jetzt aber nicht mehr beweisen, dass in dieser Zeit tatsächlich nicht gearbeitet worden ist. So, kann ich ja im Zweifel nicht, sondern ich muss beweisen, dass ich jetzt das Gespräch geführt habe und das Gespräch für mich nicht den Erfolg gebracht hat, mich vom Gegenteil zu überzeugen.
Genau. Kann man ja, man kann sich dann ja auch E-Mails vorlegen lassen, ne? Einfach sagen, ja, okay, wenn du meinst, hast du E-Mails geschrieben, dann zeig mir das doch bitte, ne? Und wenn da dann halt auch nichts kommt und nichts passiert, dann ist das sicherlich ein Fall für eine Verdachtskündigung, ja.
Das ist sehr naheliegend, ja. Und die kann dann auch als fristlose Kündigung ausgesprochen werden, ne, Jenny? Das hatten wir ja eben einmal, hast du einmal kurz angerissen, das Thema hatten wir schon mal. Da muss dann nur trotzdem natürlich wieder auf alles drauf geachtet werden, wie bei einer fristlosen Kündigung auch. Also Gesamtumstände betrachten, gucken, ist das hier angemessen? Haben wir hier einen Mitarbeiter, der vielleicht schon 20 Jahre da ist, wo es noch nie irgendwelche Vorfälle gab und das jetzt erst seit 2 Wochen irgendwie so ist, dann könnte es sein, dass eine fristlose Kündigung hier nicht wirksam ist. Aber dafür könnt ihr euch ja die Folge der fristlosen Kündigung nochmal anhören.
Ja, genau. Und auch dann fällt man ja aber auf eine ordentliche Kündigung wieder zurück, ne? Mit Untereinhaltung der Kündigungsfrist und genau, in dieser Interessensabwägung, die wir ja immer machen müssen bei Kündigung. Genau.
Ja.
Ja, ich finde, wir haben die Verdachtskündigung jetzt sehr kurz und bündig, glaube ich, ganz gut erklärt. Oder haben wir noch eine Ergänzung?
Ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt auch nichts weiter ein. Wie gesagt, ne, so diese krassen Verdachtsmomente, die dürfen ausreichen für eine Kündigung. Die reichen aber schlussendlich eben nicht für diese, nenne es mal Tatkündigung.
Ja.
Und das ist eben unsere Sicherheit. Also selbst wenn jemand sagt, ich weiß, ich kann das konkret beweisen, aber der Beweis steht vielleicht auf der Kippe, dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach diese Anhörung zu machen, weil wir dann, selbst wenn uns ein Richter dann sagt, okay, die Tatkündigung, dieser Beweis ist konkret genug nicht geführt, können wir trotzdem auf den Verdacht am Ende zurückfallen.
Ja.
Das ist noch ein Rat, den ich ganz häufig auch gebe, dass ich sage, selbst wenn Sie davon ausgehen, Sie sind vollkommen überzeugt, dass das beweisbar ist, macht die Anhörung.
Ja, genau, weil man fällt einfach ein bisschen weicher, das stimmt.
Ja, man hat noch, hat noch ein Auffangnetz.
Man hat noch ein Auffangnetz, ja. Und ich glaube, in dieser Folge ist auch mal wieder angemessen, nochmal auf die Beratungsmöglichkeiten hinzuweisen, ne? Also gerade in solchen Fällen macht es Sinn, wenn ihr in eurer Innung seid oder in der Kreishandwerkerschaft, dann da anzurufen und nochmal sich beraten zu lassen, weil das sind halt wirklich Einzelfälle. Also wir haben jetzt hier was rausgepickt, haben so ein paar Beispiele dazu gemacht, aber das sind wirklich ganz, ganz konkrete Einzelfälle, die auch wirklich entsprechend am besten beraten werden sollten, bevor man da kündigt und bevor man sich da in die Nässe hinsetzt und das dann am Ende ziemlich teuer wird, ne, für alle Beteiligten.
Ja. Also und wir sind natürlich auch immer dankbar, sowas schon vorher gehört zu haben, als wenn wir dann unvorbereitet im Zweifel in einen Gerichtstermin gehen und es wäre vielleicht möglich gewesen und wir dann aber keine Möglichkeiten mehr haben, ne?
Genau, weil wir eben diese Anhörung zum Beispiel nicht hatten.
Ja.
Okay, dann obliegt dir heute die Verabschiedung, weil ich habe die Begrüßung gemacht.
Und du darfst jetzt auch aufhören zu reden, deine Stimme hat gut durchgehalten.
Ja, das stimmt. Ich musste ab und zu mal muten, wenn ich husten musste. Falls wir nochmal ein Reel schneiden, sieht man das bestimmt, aber es ist, wie es ist.
Das geht an keinem vorbei irgendwie so im Laufe des Jahres. Also dann, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen weitergeholfen. Ihr fandet die Folge interessant. Und wenn das der Fall ist, dann liked, kommentiert, folgt, wie immer, ihr kennt das Ganze. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.